Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Vor 20 Jahren waren die Tambelo-Würmer, die man in den Mangroven außerhalb Timicas fand, noch weiß. Jetzt sind sie, wie die Krabben, beinahe schwarz. Aber die Papua vom Stamm der Camoro essen sie nach wie vor. Auch deshalb, weil sie in ihren Flüssen kaum noch Fische finden. Neben der Sago-Palme haben sie auch den Fisch als Nahrungsgrundlage verloren.
Im Städtchen Nabire kam es im Februar 2008 zu einer Demonstration, deren Teilnehmer forderten, dass die UNO Menschenrechtsverletzungen der indonesischen Regierung in West-Papua untersuchen sollte. Plötzlich tauchten dann 5 Lastwagen voll schwer bewaffneter Polizisten auf die Demonstranten losstürmten und 2 von ihnen erschossen. 25 Personen wurden verhaftet, von denen 15 bis heute im Gefängnis auf ihren Prozess warten.
Abipura, eine Stadt im nördlichen Tiefland Westpapuas, des westlichen Teils Neuguineas, der seit 1969 zu Indonesien gehört. Hastig errichtete Flachbauten aus Beton, Holz und Wellblech, grell bemalte Restaurants amerikanischer Ketten, viel Staub, viel junge Leute. Abipura ist eine Universitätsstadt, wo sich auch der politische Protest konzentriert. Protest gegen die Unterdrückung der indigenen Bevölkerung und gegen die Zerstörung der Natur. Die Zerstörung fällt schon in der Stadt ins Auge, wo an abgeholzten Hängen die rote Erde erodiert ist bis auf den graubraunen Fels darunter. Und, fast unbemerkt von der Weltöffentlichkeit, bahnt sich in Westpapua eine Katastrophe an, die den natürlichen Lebensraum der Papua vernichten und dem Weltklima schlimmsten Schaden zufügen könnte. Indonesiens Regierung plant, bis zu 9 Millionen Hektar an Regenwald und Torfsümpfen hier in Palmölplantagen umzuwandeln. Die Abholzung dafür vorgesehener Flächen hat begonnen. Geht sie wie geplant weiter, könnten als Ergebnis 2 Milliarden Tonnen Kohlendioxid pro Jahr zusätzlich die Atmosphäre belasten, fürchtet die Organisation Greenpeace. Westpapua. Mangroven, Torfmoore und Savannen nahe der Küsten. Eine bis zu 5000 Meter hoch reichende Bergkette dazwischen. Dutzende Arten Paradiesvögel kommen nur hier vor. Beuteltiere, über 3000 Orchideenarten. Eine biologische Vielfalt wie sonst fast nirgendwo. Vor 40.000 Jahren kamen aus Afrika die ersten Menschen, später Einwanderer von umliegenden Inseln. 250 Stämme leben heute vor allem im schwer zugänglichen Bergland. 1,5 Millionen sogenannte Melanesier. Dunkelhäutig zumeist und auch kulturell sehr verschieden von den Malaien Indonesiens. Während im Tiefland bevorzugtes Nahrungsmittel das Mark der wild wachsenden Sagopalme ist, bauen die Bergvölker vor allem Süßkartoffeln an, züchten Schweine und kannten bis vor einigen Jahrzehnten weder Metallwerkzeuge noch Geld. Westpapua, seit Mitte des 19. Jahrhunderts holländische Kolonie, wurde im Laufe des 20. christianisiert. Ende der 50er Jahre gab es von Einheimischen getragene Verwaltungsstrukturen und Schulen, indigene Ärzte und Krankenschwestern. Am 1. Dezember 1961 erklärten die Papua, unterstützt von der Kolonialmacht, ihre Unabhängigkeit, zu der es dann aber nicht kam, weil Indonesien sein Auge auf die extrem rohstoffreiche Region geworfen hatte. Eine Region voller Gold, Kupfer, Nickel, Erdgas und Öl. Auf Druck der gleichfalls wirtschaftlich interessierten USA wurde Westpapua seit 1963 von Indonesien verwaltet, berichtet Christina Neubauer vom Deutschen Westpapua-Netzwerk und
1969 gab es dann ein Referendum in Papua, der sogenannte Act of Free Choice, der dann als Act of No Choice in die Geschichte eingehen sollte. Es wurden damals 1025 Papua-Vertreter ausgewählt vom indonesischen Militär, das halt seit 1963 bereits in Papua gewesen ist, die Bevölkerung dort schon sehr stark eingeschüchtert hatte. Und diese Papua-Führer hatten damals im Grunde genommen keine andere Wahl, als für die Integration an Indonesien zu stimmen, aufgrund der Einschüchterung auch ihren Familien gegenüber.
Eine Annexion, die die Papua bis heute nicht akzeptieren. Aber sie wurden tatsächlich nie gefragt. Und Indonesiens Staatschef Sukarno soll gesagt haben, wir wollen das Land, die Affen interessieren uns nicht. Unter Sukarnos Nachfolger, dem bis 1998 herrschenden Militärdiktator Suharto, ermordeten indonesische Soldaten rund 100.000 Papua, ein Siebtel der damaligen indigenen Bevölkerung. Es gab Massenerschießungen und Massenvergewaltigungen, Kinder wurden ertränkt und mit Macheten erschlagen. Hinzu kam systematische kulturelle Unterdrückung, berichtet Siegfried Zöllner, der für die Deutsche Evangelische Kirche 13 Jahre im Hochland Westpapuas gearbeitet hat.
Zum Teil ist die Identität der Papua ganz bewusst zerstört worden durch Indonesier. Da hat es Bücherverbrennungen gegeben. Bücher, in denen Papua-Mythen gesammelt worden waren, mussten verbrannt werden, damit die Identität der Papua zerstört wurde.
Außerdem wurden zahlreiche Papua-Intellektuelle gezielt ermordet von indonesischen Sicherheitskräften. 1984 zum Beispiel der Anthropologe Arnold Abb. Abb hatte alte Volkslieder gesammelt, um so zum Aufbau einer Papua-Identität beizutragen. Im Rahmen eines speziellen Programms schließlich besiedelte Jakarta Westpapua systematisch mit Indonesiern von anderen Inseln. Diese stellen inzwischen die Hälfte der Bevölkerung, in den Städten bis zu 80%. Und die Geschäfte etwa der Provinzhauptstadt Jayapura gehören fast ausschließlich Immigranten. Und die erholen sich abends bei Wein, Weib und Gesang an der Bar des noblen Swiss Bell Hotels. In den Städten Westpapuas gibt es auch ordentliche Schulen, die überwiegend von Immigranten genutzt werden, derweil im ländlichen Raum lebende indigene Kinder nur geringe Chancen auf Bildung haben. Diese Kinder verstehen die in der Regel nur indonesisch sprechenden Lehrer nicht und die Lehrer haben selten Lust auf die mühsame Arbeit in entlegenen Dörfern. Henry Schürmann, Indonesien-Referent des deutschen katholischen Hilfswerks Miserior, hat das in einer Hochlanddiözese miterlebt.
In den Schulen, die die katholische Kirche dort irgendwann mal aufgebaut hat, zum Teil heute noch mit eigenen Mitteln unterhält, fehlen 5.000 Lehrer. Die fehlen nicht auf dem Papier. Die Stellen sind auf dem Papier besetzt, die Gehälter fließen. Aber sie fehlen in den Klassenräumen, weil die Lehrer kaum die meiste Zeit des Schuljahres in den Schulen auftauchen. Sie bezahlen irgendeine Abiturientin, die dann unterrichten soll, wenn überhaupt. Dadurch fällt für Zehntausende von Papua der Unterricht aus.
Der tropische Regenwald ist die Heimat der meisten Papua. Hier wachsen die Sagopalme und andere Nahrungspflanzen. Hier jagen sie, finden Beeren und Heilpflanzen. Der Wald liefert Bauholz, Blätter für Dächer und als Bindematerial Lianen. Er liefert Material für Pfeil und Bogen, Rinde für traditionelle Kleidungsstücke und Federn des Paradiesvogels für Kopfbedeckungen. Der Wald ist für die Papua nicht zuletzt Heimat der Geister, Ort der Begegnung mit den Ahnen, Teil der Gemeinschaft aus belebter und unbelebter Natur. Das US-Bergbauunternehmen Freeport und Indonesiens Regierung haben den Stämmen der Amungmo und Kamoro diese Heimat geraubt, sagt Nelesh Tebai, katholischer Priester und Theologieprofessor in Abipura.
Für die Menschen hier ist ein Berggipfel der Kopf von Mutter Erde und die Flüsse sind Milch aus ihren Brüsten. Als nun die Firma Freeport begann, Berggipfel abzutragen, um Gold und Kupfer zu gewinnen, bedeutete das für das Volk der Amungme, dass ihrer Mutter der Kopf abgeschnitten wurde. Deshalb begannen etliche Amungme, Widerstand zu leisten. Für dieses Volk, das heute den Kopf seiner Mutter vernichtet und deren Brüste durch Chemikalien vergiftet sieht, gibt es kein friedliches Leben mit dem Bergbau.
Die sogenannte Grasbergmine Freeports ist die größte Gold- und Kupfermine der Welt und ein Inbegriff brutaler Gewalt gegen die Natur. Wer die Stadt Timika an der Südküste anfliegt, sieht entlang der Flüsse hier nichts als graubraune Abraumhalden. Halden, die seit Jahrzehnten das umliegende Land, Mangrovenwälder und das Meer mit Schwermetallen vergiften. Wie genau und in welchem Maße, weiß nur die Firma. Freeport lässt das in jüngster Zeit enorm ausgedehnte Minengelände und die ganze Region um Timica von 1500 Soldaten bewachen. Die Firma verbietet jede unabhängige Bestandsaufnahme der Schäden. Sie beschäftigt stattdessen als Imagepolitur eigene Umweltschützer und Menschenrechtler. Das wahre Ausmaß der von Freeport angerichteten Schäden lasse sich nur erahnen, sagen Theo van den Broek und Friederike Korain von der Katholischen Kommission für Gerechtigkeit und Frieden in Jayapura. Auf weiten Flächen seien sämtliche Sagopalmen verdorrt, haben die beiden erfahren. Neben dem Tambelo, einem von den Kamoro-Papua gern gegessenen wurmartigen Mangrovenweichtier, hätten auch Langusten, Krebse und Fische Geschmack und Farbe geändert in den letzten Jahren oder seien verschwunden. Und
irgendwann Anfang der 90er Jahre erfuhren wir hier im Büro der Diözese Jayapura, dass im Bergbaugebiet extrem viele Frauen Fehlgeburten erlitten, weit mehr als jemals zuvor. Besonders betroffen war ein Dorf, das direkt an einem Fluss lag, in den Freeport Abraum leitete. Wir informierten damals sofort die Gesundheitsbehörden und ich selbst ging mehrmals zum Leiter der Gesundheitsverwaltung in Timica und erklärte ihm, so und so viele Fehlgeburten hat es gegeben, so und so viele Babys sind kurz nach der Geburt gestorben. Unser Pfarrer in dem Dorf kann Ihnen alle Details geben und Sie in Verbindung setzen mit den betroffenen Frauen. Die Behörden aber taten damals absolut gar nichts.
In that area, he can give you all the figures, he can get you in touch with all the women that are involved, and there's no step taken at all.
Ich habe einmal Leute besucht, die man aus dem Delta eines der verseuchten Flüsse ins Hinterland umgesiedelt hatte. Es handelte sich um Fischer der Kamoro aus unter anderem einem Dorf namens Najara. Für diese Leute holte Freeport eine Hilfsorganisation aus Jakarta, die dann unter dem Schutz von Soldaten versuchte, Bauern aus den Fischern zu machen.
Tausende andere Fischer, die ihre Existenzgrundlage verloren haben, durchwühlen jetzt Abraumhalden. Unter Einsatz von Quecksilber versuchen sie, Restgold zu gewinnen. Ein weiteres Umweltdesaster, gegen das die Firma und die Regierung nicht einzuschreiten wagen. Zu verbittert ist die lokale Bevölkerung. Freeport ist der größte Steuerzahler Indonesiens. Vom Jahr für Jahr offiziell ausgewiesenen Milliardengewinn des Konzerns fließt genau 1% in einen Fonds, der die Stämme der Amungme und Kamoro entschädigen soll für den Verlust ihres Lebensraums, der jetzt weiteren Papua-Stämmen droht. Das Insekt, das die Papua vom Stamm der Daiget, Wenana, nennen, macht einen Heidenlärm in einem Wald, in dem, soweit das Auge reicht, heute nur eine Sorte Bäume steht. Ölpalmen mit ihren orangefarbenen Fruchttrauben. Daiget-Bauer Chris Target ist gar nicht glücklich mit dieser Art des Waldes.
Früher hatten wir ein gutes Leben mit unseren Sagopalmen, Schweinen und Hühnern. Dann aber kamen ab 1982 Soldaten und sagten, wir sollten unser Land hergeben. Bauern von indonesischen Inseln sollten Ölpalmen darauf anpflanzen. Wir würden als Entschädigung Steinhäuser und Autos bekommen. Als wir uns weigerten, unser Land herzugeben, bedrohten uns die Soldaten und sagten, ihr wollt das Land doch bloß als Basis für die OPM-Rebellen behalten. Darauf aber steht die Todesstrafe.
Die 50.000
Hektar große Palmölplantage in der Region Arso außerhalb Jayapuras verpachtete die Betreiberfirma Anfang der 80er Jahre an fast ausschließlich indonesische Immigranten, die seitdem bei der Firma ihre Ernte abliefern. Papua-Bauern wussten mit der ihnen fremden Pflanze wenig anzufangen. Sie versuchten, sagt Chris Targets Freund Paul Okiambe, ihre traditionelle Lebensweise beizubehalten.
Unsere Gärten für Sago-Palmen und Gemüse haben wir jetzt weit weg von hier, jenseits des Tani-Flusses. Diesen Fluss müssen wir auch überqueren, um Brennholz und Früchte zu sammeln, 20 Kilometer von unserem Dorf entfernt. Hier, um unser Dorf herum, ist gar nichts mehr möglich.
Die Palmölplantage von Arso blieb lange Zeit eine von wenigen in Westpapua, bis 2007 die Europäische Union einen für das Weltklima wohl verhängnisvollen Beschluss fasste. Die EU legte fest, dass bis 2020 10% aller hier benutzten Brennstoffe aus pflanzlichen Rohstoffen bestehen sollen.
Da hat Indonesien sofort drauf reagiert. Und die Regierung, vor allen Dingen das Landwirtschaftsministerium, hat dann mehr oder weniger ohne jegliche Studien dann bestimmt, da müssen irgendwo 20 Millionen Hektar her, um diesen Bedarf der Industriestaaten, und da ist Europa halt an erster Stelle zu nennen, decken zu können. Diese enormen Flächen gibt es in erreichbarer Nähe halt nicht mehr. Also ist man sofort nach Papua gegangen und es hat nur einen Monat gedauert. Da waren die ersten großen Verträge zwischen Jakarta und den Ölpalmkonzernen unter Dach und Fach.
Verträge vor allem mit malaysischen und chinesischen Firmen, berichtet Marianne Klute von der Organisation Watch Indonesia in Berlin. Allein im Jahre 2009 wurden in Westpapua Ölkonzessionen bewilligt, die der Fläche der deutschen Bundesländer Baden-Württemberg und Niedersachsen zusammen entsprechen. Und etliche Konzessionäre schickten sofort Motorsägen und Bulldozer, um zunächst einmal das wertvolle Tropenholz zu ernten. Etwa 100 Kilometer von Jayapura entfernt zum Beispiel holzt zurzeit der Konzern Sinamas zehntausende Hektar Wald ab, um Platz zu machen für die neue Monokultur. Wegen hoher Militärpräsenz ist die Region für ausländische Journalisten nicht zugänglich. Bürgerrechtler jedoch berichten, auch dort sei die lokale Bevölkerung unter Druck gesetzt worden, ihr Land freizugeben. Und so gewinnt eine von Indonesien ausgehende, aber die ganze Welt betreffende Katastrophe zusehends an Dynamik. Tag für Tag, schätzt das Umweltnetzwerk WALI, werden in Indonesien 50 Quadratkilometer Mangroven, Torfsümpfe und Regenwald vernichtet. Das Land trägt so massiv dazu bei, dass Waldvernichtung inzwischen verantwortlich ist für 18% aller Emissionen von Treibhausgasen weltweit. Und nirgendwo stirbt der Wald schneller als im tropischen Reich der 5000 Inseln. Indonesien bläst, nach den USA und China, weltweit das meiste Kohlendioxid in die Atmosphäre. Folge zum einen des Verlustes von Wald- und Torfsümpfen, Folge zum anderen exzessiver Brandrodung, die bislang vor allem auf Sumatra auch der Anlage von Palmölplantagen dient. Die Regierung in Jakarta versichert derweil gebetsmühlenartig, Palmöl würde ausschließlich auf ohnehin degradierten Flächen angebaut, so wie es der sogenannte Runde Tisch für nachhaltige Palmölproduktion vorschreibt, ein internationales Gremium aus Industrievertretern und Umweltschützern. Scheinbar Beruhigendes gibt auch Agus Sumule, Sprecher der Provinzregierung, von sich.
Selbstverständlich ist es nicht unser Ziel, diese ganze Fläche von 9 Millionen Hektar Wald in Palmölplantagen umzuwandeln. Das wäre eine Katastrophe auch für uns. Nein, wir versuchen der internationalen Gemeinschaft zu sagen, kommt und helft uns, diesen Wald zu bewahren. Wenn ihr das tut, helft ihr nicht nur der indigenen Bevölkerung hier, sondern der Bevölkerung der ganzen Welt. Für deren Klima nämlich ist der Wald Papuas von größter Bedeutung. Wissen Sie, dass unser Wald mehr als 90% des Kohlendioxids absorbiert, das die gesamte Bevölkerung Europas in die Luft bläst? So wichtig ist unser Wald für euch. Uns aber fragen die Bürger Papuas, was bekommen wir dafür von der europäischen Gemeinschaft? Deshalb sagen wir immer wieder, kommt und helft uns, diesen Wald zu bewahren. Legt uns Alternativen, unsere Bevölkerung zu ernähren, auf den Tisch.
Die Indonesier, so könnten böse Zungen sagen, inszenieren vor dem Hintergrund weltweiter Klimapanik ein Erpressungsszenario. Kommt und zahlt für den Schutz unserer Wälder. Oder wir holzen sie ab und pflanzen Ölpalmen. Andererseits ist das bewaldete Land Westpapuas tatsächlich eine Ressource, deren wirtschaftliche Nutzung die Industrieländer nicht einfach verbieten können. Bloß weil das dem Weltklima schadet. Und so setzen die indonesischen Herren der Wälder darauf, dass bei der bevorstehenden Klimaschutzkonferenz in Kopenhagen ein Programm namens Reduzierte Emissionen durch Abholzung und Degradierung, kurz RED, Gestalt annimmt. Ein unter anderem von der Weltbank entwickeltes Programm, mit dem Entwicklungsländer Geld für den Schutz ihrer Wälder und damit des Klimas kassieren sollen. Erste Gerüchte über Red hatten vor 2 Jahren kaum die Öffentlichkeit erreicht.
Da kamen sofort die ersten, nennen wir sie mal, Broker in Papua. Und zwar nicht bloß einer, sondern eine ganze Menge, die dann die verschiedenen Distrikte und Distriktvorsteher abgeklappert haben. Und da gibt es schon einige Verträge.
Während die indonesischen Herrscher Westpapuas immer neue Wege suchen, am Regenwald dort Geld zu verdienen, denken die eigentlichen Eigentümer dieses Waldes bis heute in ganz anderen Kategorien. Vor allem die Bergvölker, berichtet Siegfried Zöllner, der 13 Jahre bei ihnen gelebt hat.
Ihr Reichtum sind die Schweine. Wer viele Schweine hat, der gilt als reicher Mann. Aber dieser Reichtum wird nicht aufs Sparbuch gelegt oder in Geld umgesetzt, sondern wird benutzt, investiert in Beziehungen. Ein reicher Mann zeichnet sich dadurch aus, einer, der viele Schweine hat, dass er auch verteilt, dass er abgibt, aber damit die Beschenkten auch verpflichtet. Er baut also ein Beziehungsnetz auf und stärkt damit seine eigene Position.
Eine in der Ethik der Bergvölker verwurzelte Form des Wirtschaftens, die allerdings, konfrontiert mit der von außen kommenden Markt- und Geldwirtschaft, tragisch scheitern muss.
Wenn ein Papua etwa einen Kiosk eröffnet, dann führt er den noch oft auf traditionelle Weise. Das heißt, wenn Verwandte kommen, dann bekommen sie etwas geschenkt oder umsonst oder es wird aufgeschrieben und die Schuld wird später nicht mehr eingefordert, kann nicht mehr eingefordert werden. Aber die Folge ist, dass der Kiosk natürlich eines Tages bankrott macht. Das Startkapital ist verbraucht. Und jetzt neben ihm steht ein Kiosk, der von einem Indonesier geführt wird, der natürlich ein ganz anderes wirtschaftliches Denken hat. Er denkt nicht dran, in Beziehungen zu investieren, sondern nur in seinen Gewinn. Und was das nun psychologisch bedeutet, natürlich empfindet der Papua jetzt, dass er als minderwertig angesehen wird, als Versager, als jemand, der es nicht kann, jemand, der es nicht bringt, jemand, der eben noch in einer alten, traditionellen Kultur lebt, die keinen Wert mehr hat.
So erleben es auch die 700 Papua-Marktfrauen in Jayapura, die nicht gewieft wie die Konkurrenz indonesischer Immigranten ein- und verkaufen, sondern ganz einfach selbst geerntetes Sago, Betelnüsse oder selbstgefangenen Fisch anbieten und einiges auch verschenken. Marktfrauen, die deshalb keine Chance haben im beinharten Wettbewerb um die Stände im offiziellen Markt der Stadt. Deshalb fordern diese Frauen seit einiger Zeit einen eigenen, ihrer Kultur angepassten Markt und verkaufen vorläufig auf der Straße. Das aber sehen die Behörden gar nicht gern, berichtet die alte Yoke Numame.
Immer wieder zerstören lokale Polizisten, die hier Trandip genannt werden, unsere Stände. Sie werfen unser Obst und Gemüse auf die Straße und spritzen aus Tankwagen schmutziges Wasser darauf. Vor kurzem kam auch mal ein Lastwagen mit mobilen Brigaden, die einige von uns fürchterlich verprügelten. Unter ihnen eine schwangere Frau, die wenige Tage später starb. Verkauft eure Sachen auf dem Markt im Vorort Hamadi, sagen die Polizisten immer. Dort aber sind die Stände zu teuer für uns und außerdem besetzt von indonesischen Immigranten, die beste Beziehungen haben zu den Behörden. Nein, vorläufig können wir nur hier vor dem Kentucky Fried Chicken und in der Chalamatahari Street verkaufen. Und wenn uns dort das nächste Mal Polizisten behelligen, schütten wir ihnen Wasser mit Chili ins Gesicht.
Verzweifelter Widerstand gegen Demütigungen, die kein Ende zu finden scheinen. Viele Papua sind offensichtlich entwurzelt. In Jayapura ist jeder zweite arbeitslos, viele sitzen betrunken auf Gehwegen und starren ins Leere. Alkoholismus, häusliche Gewalt und AIDS sind weit verbreitet in der indigenen Bevölkerung, gefördert de facto von den Behörden, die Kneipen und Bordelle in Westpapua weit weniger regulieren als auf den muslimisch besiedelten Inseln Indonesiens. Einen gewissen Halt scheint in Papua ihr christlicher Glaube zu geben. Die Kirchen sind sonntags voll, eine Atmosphäre gelebter Gemeinschaft ist dort beinahe mit Händen greifbar. Kirchliche Bürgerrechtler verkörpern zudem das Rückgrat der kleinen Zivilgesellschaft Westpapuas, die sich umzingelt sieht von Soldaten auf Motorrädern, gepanzerten Polizeibussen und Lastwagenkolonnen mobiler Brigaden. 2001 wurde der Chef des Nationalen Papua-Rats, Tei Eluai, von Soldaten ermordet, berichtet Sokrates Sofian Joman, Präsident der Baptistengemeinde in Westpapua. Wegen Hissens der traditionellen Morgensternfahne verbüßen die Bürgerrechtler Philipp Karma und Yusuf Pagage seit 2004 15 Jahre Haft. Und bis heute kommt es fast jede Woche irgendwo zu blutigen Übergriffen der Sicherheitskräfte gegen Aufbegehrende oder des sogenannten Separatismusverdächtige Papua, deren kleine Widerstandsbewegung OPM übrigens mit Pfeil und Bogen operiert.
Im Dorf Tinginambut im Hochland tauchten vor einigen Wochen Soldaten auf und beschuldigten die Menschen dort ohne jeden Anlass, die OPM-Guerilla zu unterstützen. Der Hintergrund war, dass das Militär dies Dorf als geeignet ansah für einen neuen Stützpunkt. Dafür brannten die Soldaten mehrere Häuser nieder, verwüsteten die Kirche und schlugen dort ihr Lager auf. Auch in der Kleinstadt Wamena haben Soldaten kürzlich 20 Häuser niedergebrannt und Dutzende Schweine und eine Frau umgebracht. Hier und überall gehen die Polizei- und Militäroperationen, die die kulturelle Vernichtung der Papua zum Ziel haben, systematisch weiter. Das ist die tatsächliche Situation in West-Papua.
Baptistenführer Joman findet aktuell insbesondere die Palmölpläne Jakartas verbrecherisch, gegenüber den Ureinwohnern und der Schöpfung insgesamt. Er fordert, wie Klimaschützer weltweit, ein sofortiges Moratorium für die Umwandlung von Regenwald in agroindustrielle Flächen. Zum Schutz des Weltklimas beitragen würden schließlich, meint Salomon Joman, echte Selbstbestimmung für die indigene Bevölkerung und deren Rückbesinnung auf ihre kulturellen Wurzeln.
Die Indonesier sind gekommen und haben uns ihre Kultur aufgezwungen, ihre Werte, ihre Sprache. Von der nationalen Sprache Indonesiens reden sie, von der Nationalhymne, von der nationalen Art, sich zu ernähren und zu leben. Damit zerstören sie unsere Identität, unsere Seele, unsere Talente, unser ganzes Potenzial. Seit meiner Wahl zum Präsidenten der Baptisten Papuas sage ich deshalb zu meinen Gläubigen, singt in der Kirche nicht mehr in Indonesisch, einer ausländischen Sprache. Singt in eurer eigenen Sprache. Esst nicht mehr Reis oder Hamburger, esst Sago und Süßkartoffeln. Nur wenn ihr euer Land und eure Kultur schützt, schützt ihr euer Leben. Und auch eure Kinder und Enkel haben dann eine Zukunft. Inzwischen kann ich sagen, die Reaktion meiner Gläubigen bestärkt mich Tag für Tag in meiner Position. Du hast recht, Sokrates, sagen sie. Zu lange haben wir gezögert, all das zu tun.
My people say, this is right. Socrates, this is true, this is correct. Because we have too long time we waiting this.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.